Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören!
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur 23. Folge Beauties and Beasts, dem Podcast von und mit IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Hi Johanna!
Grüße dich, Lukas, und hallo an alle, die zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Ja, wie es so ist im Hause Dürr-Schmidt, es gibt keinen Fernseher. Und was macht man so einem Samstagabend dann? Zwangsweise muss man sich ja fast unterhalten. Und dann nehmen wir das Gespräch halt einfach direkt auf und machen da draußen eine Podcast-Folge, oder Johanni?
Finde ich eine sehr gute Idee. Kein Netflix-Account mehr, kein Fernseher. Ja, bleibt eigentlich nur noch sowas übrig, ne?
Nur noch reden.
Genau.
Ja. Ja, cool. Unsere Folge heute steht ganz im Zeichen von Regeneration, Vorbeugung von Verletzungen und dem Rest Day. Und deshalb mache auch ich heute die Einleitung, weil ich quasi so ein bisschen der Rest Day Weltmeister bin bei uns, auch wenn ich aktuell ja doch fleißig bin. Bevor wir aber anfangen, erstmal die Frage, Johanna, wie geht's dir?
Danke der Nachfrage, mir geht's wirklich sehr gut. Bin fit, gesund und das ist das Allerwichtigste. Und meinem Leben geht's auch gut. Und ich hoffe, dir geht's auch gut, lieber Lukas.
Ja, mir geht's auch gut. Alles entspannt soweit. Passt.
Schön. Ja, ich glaube, wir haben heute wieder, wie Lukas gerade schon gesagt hat, ein paar spannende Themen auch mit dabei, wo wir noch nicht so tief drauf eingegangen sind bisher. Und das aber einfach auch sehr, sehr wichtig ist in unserem geliebten Sport und oftmals gerne auch zu kurz kommt. Da möchte man gerne drauf eingehen. Und am Ende haben wir dann auch noch ein paar Fragen von euch herausgepickt, auf die wir dann auch noch eingehen werden.
Okay, ich habe schon gesagt, das Thema heute soll das Thema Regeneration, Vorbeugung von Verletzungen und der Rest Day sein. Den Sport, den wir betreiben, Bodybuilding, Kraftsport, ist ja doch sehr intensiv auf dem Niveau, wie es jetzt vor allem du natürlich machst, und auch über diese lange Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass man sich natürlich auch gezielt um die Regeneration kümmert und darum kümmert, dass der Körper einfach leistungsfähig bleibt und dass man eben nicht permanent auf Vollgas durchfährt, so wie du das ja auch manchmal ganz gerne machst. So als Einstieg in das Thema Rest Day würde mich erstmal interessieren, Johanna, wie ist denn deine Woche aktuell aufgeteilt mit Trainingstagen und Rest Day?
Also aktuell trainiere ich 4 bis 5 Mal in der Woche schwer, also sprich mache mein Krafttraining nach Plan und 4 bis 5 Mal, damit meine ich, dass ich ja so ein Push-Pull-Beine-Trainingsplan habe, der quasi so aussieht, dass ich immer 2 Tage am Stück trainiere und dann einen Tag Pause mache. Und dadurch, dass das dann durchläuft, habe ich in einer Woche immer 5 Trainingstage und in der anderen dann sind es auch mal nur in Anführungsstrichen 4. Ja, und demnach kommen die Rest-Days auch nicht zu kurz, wie ich finde. Ich muss sagen, ich habe ja da zuvor immer da nicht so den Fokus drauf gelegt und das ist aber einfach wirklich so wichtig, denn wie wir ja alle wissen, der Muskel wächst nur in der Regeneration und nicht in dem Moment, wo wir den Reiz setzen und deshalb ist es wirklich nicht zu vernachlässigen und kommt sehr gerne mal bei hochmotivierten Sportlern zu kurz, die wirklich gerne auf dem Gaspedal sind.
Da hätte ich jetzt gleich noch eine Frage. Du hast es gerade selber gesagt, also manchmal, oder wie ist es bei dir, wenn du einen Rest-Day hast jetzt aktuell, ist es manchmal so, dass du dir denkst, boah, ich würde heute eigentlich schon gerne ins Gym gehen, schon gerne was machen. Musst du dich dann eher zwingen, deine Pause einzuhalten oder fällt dir das einfach?
Ganz am Anfang ist es mir noch ein bisschen schwer gefallen. Ich muss allerdings sagen, seitdem ich dieses Training so verfolge und wirklich in jedem Training einfach sehr intensiv trainiere. Mein Trainingssystem hatten wir auch schon in einer zuvorigen Folge mal angesprochen. Das ist ein HIIT-Training und das ich habe auch davor schon intensiv trainiert, ja, vor diesem HIIT-Programm meine ich, mit anderen Trainingssystemen, keine Frage. Aber es ist schon so, dass ich wirklich richtig, richtig ans Maximum gehe in jeder Einheit und demnach auch wirklich an den Rest-Days merke, ich brauche definitiv diesen Tag Pause. Klar, der Kopf, der denkt sich schon manchmal, ja, Lust hätte ich schon aufs Training, aber man spürt einfach dann auch wirklich überall, dass der Körper danach schreit, Pause zu machen. Und da auch, ich sag mal, auf seinen Körper zu hören und dieses gewisse Gespür für den Körper zu entwickeln und auch dieses Gespür, dass der diese Pause braucht, das ist wirklich ganz essentiell. Und meistens braucht nicht nur der Körper die Pause, sondern wirklich auch der Kopf und das zentrale Nervensystem. Auch wenn wir es manchmal nicht glauben wollen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja.
Okay, sehr spannend, wie das bei dir aktuell läuft. Jetzt an der Stelle auch mal die Frage, welche Erfahrungen hast du denn in der Vergangenheit gemacht mit Rest Days oder auch mit nicht gemachten Rest Days?
Ja, also ich habe sehr gern einfach drüber trainiert im Sinne von über den Muskelkater trainiert. Das kann man natürlich auch machen. Und ich hatte ja trotz alledem wirklich dann lange Trainingserfolge. Ich bin allerdings schon sicher, dass ich noch mehr Trainingserfolge habe, wenn ich wirklich auch den Fokus jetzt nicht nur auf die Rest-Days, aber wenn ich einfach konsequent auch meine Pausentage einhalte, bin ich einfach fest überzeugt, ist eigentlich nur logisch, dass dann natürlich die gewissen Trainingserfolge deutlich mehr sein können, weil ich natürlich dann auch durch die Regeneration im nächsten Training, in der nächsten Einheit mit Sicherheit mehr Kraft haben werde. Und das ist jetzt auch eben bei mir wirklich der Fall. Also ich kann mich dadurch natürlich dann deutlich schneller steigern von den Intensitäten und auch von den Trainingsgewichten. Und das war dann in der Vergangenheit, weil du es gerade gesagt hast, wenn ich oft halt drüber trainiert habe, definitiv nicht der Fall. Da habe ich wirklich viel, viel länger mit dem gleichen Trainingsgewicht trainiert, gleiche Wiederholungsanzahl und bin nicht nach oben gekommen. Und wir wissen es alle, also da kannst du vielleicht dann irgendwie noch lediglich deine Muskulatur erhalten, ja, oder halt die Form, die du hast, aber du wirst halt einfach keine Trainingserfolge haben, keine Kraftsteigerung, demnach kein Muskelaufbau und dann schlussendlich halt auch keine Verbesserung. Von dem her, wer sich verbessern möchte, wer einen Fortschritt möchte, wer ständig danach strebt im sportlichen Sinne, sowie auch mental natürlich, es gehört ja komplett mit dazu, besser zu werden, dann muss man da auch das Thema Pause wirklich sehr ernst nehmen und auch konsequent einhalten.
Also das heißt, diese vielleicht manchmal gut gemeinte Motivation oder dieser Gedanke so, boah, ich muss doch was trainieren und das daheim bleiben heute, das geht doch nicht. Da sagst du schon, hey, lieber sich selber zurücknehmen und dem Körper die Ruhe geben, um dann auch letztendlich bessere Leistungen in den Tagen darauf im Training bringen zu können.
Definitiv, genau so sage ich das. Es ist halt wirklich, ich glaube, dass es vielen Leistungssportlern wirklich schwerfällt. Und ich vergleiche das auch gerne einfach mit, ich nenne es mal jetzt irgendwie im Business oder in verschiedenen Jobs, wenn Leute wirklich auch da einfach immer Leistung bringen möchten, was ja sehr, sehr gut ist. Und natürlich dieses höher, schneller, weiter. Das ist natürlich auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz arg vertreten. Und dieser schnelle Zeitgeist und eben dieses höher, schneller, weiter und noch besser werden und streben nach Fortschritt, alles schön und gut. Nur ganz, ganz oft sind wir nicht achtsam genug mit uns und merken dann halt oft erst zu spät, dass wir hätten mal ein bisschen früher auf uns Acht geben sollen und mal eine Pause einlegen sollen. Und damit meine ich das körperliche Thema, genauso aber auch wie das psychische Thema, der mentale Aspekt. Das kommt einfach beides dann auch gerne mal zusammen und oftmals der Körper gibt uns dann schon halt die Zeichen oder auch der Kopf, ne? Und deswegen können wir eigentlich in Summe viel, viel mehr Leistung bringen und auch viel schneller und langfristiger, nenne ich es jetzt gerne, vorankommen, wenn wir einfach da auch Disziplin an den Tag legen. Und egal, ob jetzt im Arbeitskontext, ob jetzt in einem Studium oder auch genauso hier bei unserem Sport, im Leistungssport, dass wir da einfach diszipliniert genug sind und auf uns Acht geben. Und das heißt genauso einfach das Thema Regeneration nicht zu kurz kommen lassen.
Okay, das ist schon mal sehr spannend. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du deine Pausentage oder Rest Days gerne auch als aktive Pausentage bezeichnest und auch gestaltest. Was genau ist denn ein aktiver Pausentag bei dir? Wie schaut der aus?
Aktiver Pausentag, da wurde ich manchmal tatsächlich schon so ein bisschen für ausgelacht. Schon länger her, wo ich das mal so benannt habe.
Klingt echt richtig Johanni-mäßig eigentlich so.
Tatsächlich könnte man das meinen, dass das so von mir kreiert ist, dieser Begriff bzw. dieses Wortzusammenspiel von aktiv und Pause. Ist es aber nicht. Also den habe ich jetzt einfach schon wirklich oft gehört und verwenden auch viele Athleten, nicht nur in dem Sport. Allerdings, genau, worauf will ich jetzt hinaus? Was ist ein aktiver Pausentag? Also das ist im Sinne so, dass unter aktive Pause kann man sagen, einfach ein bisschen Bewegung im Sinne von spazieren gehen oder auch mal ein Ergometer einbauen, also sprich Ergometer im Sinne von Fahrradergometer, Laufband, Crosstrainer, Rudergerät oder eine Fahrradtour oder ja, dann kommen wir auch direkt zu dem Thema Dehnen und generell den Oberpunkt Mobility. Also das gehört auch für mich zu einem aktiven Pausentag dazu. Das heißt im Endeffekt, die Pause bezieht sich darauf, dass man an dem Tag kein Krafttraining hat und auch jetzt kein hochintensives Cardio. Also, sondern wirklich, wenn dann einfach ein bisschen Bewegung, lockere Bewegung, Herz-Kreislauf-Training sozusagen oder eben Mobility. Und dadurch, das Thema aktiv heißt, du förderst aktiv deine Regeneration. Ja? Und da kommen wir direkt drauf, also mit dem Thema Dehnen oder auch zum Beispiel Faszientraining, also Forming Roll, kennen bestimmt viele von euch, Black Roll oder sowas in die Richtung. Damit fördern wir definitiv natürlich unsere Regeneration. Wichtig ist natürlich, dass wir da auch immer, einfach nicht, auch nicht zu viel machen, wobei ich jetzt fast sagen kann, Mobility und Dehnen und Faszientraining kann man kaum zu viel machen. Eher kommt es bei den Athleten immer ein bisschen zu kurz oder da kann ich jetzt für meinen Teil sprechen. Aber es ist wirklich wichtig und wir können dadurch unsere Regeneration hochwertiger gestalten und die Qualität verbessern. Also die Qualität von dieser Pause, sage ich jetzt mal, um dann wieder wirklich am nächsten Tag Vollgas geben zu können.
Okay, jetzt wissen wir ein bisschen, was so ein aktiver Pausentag bei dir ist. Du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Dehnen. Da ist meine Frage, welche Rolle spielt denn so das Thema Dehnen bei dir in Bezug auf deinen Sport?
Also definitiv seit vielen Wochen eine große Rolle. Ich habe das über einige Jahre auch ein bisschen wenig im Fokus gehabt, zu wenig definitiv, weil das Dehnen der Muskulatur ist einfach ein essentieller Baustein in unserem Sport und ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, eigentlich in jedem Sport natürlich, aber auch jetzt gerade im Krafttraining, Bodybuilding, ist es ganz leicht der Fall, dass wir durch dieses viele und schwere Krafttraining einfach die Muskulatur verkürzen. Und da ist ganz wichtig, immer genügend aufzudehnen, die Muskelfasern aufzudehnen und dadurch einfach Verkürzungen vorzubeugen. Und natürlich genauso auch beim Ausführen von Übungen im Fitnessstudio ist es natürlich auch ein ganz großer Bestandteil, wie wir eine Übung ausführen, wie der Bewegungsradius ist. Und wenn wir da nicht richtig in eine Dehnung gehen können, sage ich mal, beziehungsweise irgendwo verkürzt sind, dann treffen wir vielleicht den Zielmuskel, den wir treffen möchten, überhaupt gar nicht. Also das ist ganz oft auch bei mir selber jetzt schon der Fall gewesen und man kommt dann durch gewisse Verkürzungen in der Muskulatur wirklich auch leicht in eine Art ja, Schonhaltung beziehungsweise ich sag mal jetzt bei einer Übung in eine Ausführung, die sich dann als, ich sag mal, einschleicht, die sich als fehlerhafte Ausführung einschleicht durch eine Verkürzung in der Muskulatur zum Beispiel und dadurch trifft man halt dann den Muskel, den man trainieren will. Bei mir ist es wirklich zum Beispiel der Beinbizeps, also der hintere Oberschenkel und der Gluteus, also der Po. Und diese beiden Muskeln sind definitiv verkürzt. Habe ich jetzt auch nochmal von meiner Physiotherapeutin kürzlich erst bestätigt bekommen und dadurch habe ich zum Beispiel bei der klassischen Kniebeuge jetzt in den letzten Jahren einfach das Problem gehabt, dass ich meine Hüfte beim nach oben gehen, dass es die immer nach vorne zieht und quasi, dass das Becken und die Hüfte nicht hinten bleibt und ich dadurch die Last eher nicht auf dem Gluteus habe, also nicht aus dem Gluteusmuskel nach oben drücke, sondern eben eher aus dem Quad, also sprich dem Oberschenkel. Und das ist natürlich richtig blöd, wenn man im Endeffekt bei dem Beintrainingstag einfach den Fokus auch auf den Gluteus haben will, ne? Und ja, sowas merkt man halt selber vielleicht auch lange dann gar nicht, wenn man nicht mal von jemand nebendran oder so die Info kriegt, hey, irgendwie deine Kniebeuge, Ausführung, da stimmt irgendwas nicht. Und deswegen ist es auch da immer wieder wichtig, mal seine eigene Ausführung zu analysieren und vielleicht mal auf einem Video sich das anzugucken oder halt dem jeweiligen Coach oder Trainer zukommen zu lassen als Video oder dass der halt mal beim Training mit dabei ist. Weil also die Ausführung ist einfach so wichtig bei den Übungen. Kann man noch so viel und so schwer trainieren, das bringt halt nichts, wenn die Ausführung nicht passend ist, ne? Und genau, wieder zurückzukommen aufs Thema Dehnung. Was spielt das für eine Rolle? Also wirklich eine essentielle Rolle. Und ja, auch beim Wachstum des Muskels natürlich, wenn die Muskelfaser einfach auch verkürzt ist, dann kann die ja gar nicht so wachsen, wie wenn sie einfach nicht verkürzt ist, ne? Ja, ist im Endeffekt ganz logisch. Und dann kommt es auch noch hinzu, dass wobei Thema Posing kommen wir dann später, glaube ich, noch mit dazu, ne? Das nehmen wir da dann noch mit auf beim Thema Dehnen, ja.
Ja, da hätte ich jetzt noch zwei Gedanken zum Thema Dehnen. Und zwar einmal so ein bisschen auch für die Jungs jetzt. Gerade bei den Klassen, wo es halt ein Posing gibt im Bodybuilding, ist natürlich auch extrem wichtig, dass der Körper flexibel ist. Das merke ich jetzt gerade, wo ich ein bisschen so das Posing anfange zu üben, dass ich mir bei vielen Posen halt schwer tue, so richtig die Muskeln zu präsentieren. Eben weil ich mich viele Jahre jetzt nicht gedehnt habe und weil mir deshalb quasi die Beweglichkeit im Muskel und im Körper fehlt. Und viele Profi-Bodybuilder sind ja wirklich extrem beweglich. Der Rolly Winkler macht einen Rückwärtssalto auf der Bühne mit 130 Kilo zum Beispiel. Ein Dallas McCover hat einen Spagat gemacht auf der Bühne. Viele andere Bodybuilder haben einen Spagat gemacht auf der Bühne. Kai Greene zum Beispiel mit Kopfstand und so. Also völlig verrückt und das ist also wirklich total wichtig, dass quasi diese große Muskelmasse, gerade auch bei Männern, dass die schön flexibel und geschmeidig bleibt. Und deshalb ist das Thema Dehnen also auf jeden Fall sehr wichtig. Einmal fürs Posing und natürlich auch generell für die Entwicklung der Muskulatur.
Und was man auch gar nicht vergessen darf, ist natürlich fürs Vorbeugen von Verletzungen, wenn natürlich die Sehnen und Bänder, also nicht nur die Muskulatur, sondern auch die Sehnen und Bänder, schön also aufgedehnt sind die natürlich auch warm und eben flexibel, wie du es gerade schön gesagt hast. Und daher ja, beugt man definitiv dann auch die ein oder andere Verletzung vor bei schwerem Training.
Wie sieht denn jetzt so dein Dehnprogramm aus, Johanna? Wie oft dehnst du dich in der Woche und was genau oder wie genau machst du das?
Also ich dehne mich tatsächlich an allen meinen Pausentagen. Die gestalte ich dann eben so als aktive Pausentage im Sinne von, dass ich da diesen Mobility-Part habe, wo ich einmal komplett im Endeffekt jede Muskelgruppe des Körpers durchdehne. Und es sieht dann so aus, dass ich schon immer die jeweilige Dehnung 2 bis 3 Mal in der Dehnung halte. Je nachdem, wie lange ich es halte, aber ich sag mal schon auf jeden Fall zwischen 15 bis 30 Sekunden in der Dehnung halten. Und ja, das heißt, da bin ich dann locker, ja, ich sag mal zwischen 20 bis 30 Minuten etwa beschäftigt. Und ich wähle da auch gerne mal, also ich variiere gerne mit den Dehnübungen. Ich mache jetzt nicht immer die komplett gleichen für den hinteren Oberschenkel oder den Quadrizeps, sondern ich wechsle da halt auch mal durch. Und dazu mache ich dann auch gerne noch, okay, wir bleiben beim Thema Dehnen, mache ich zum Beispiel nach einem Training, gerade nach dem Beintraining, mache ich es gerne nach dem Training, dass ich auch da nochmal ein bisschen gerade die Beine aufdehne und bei mir jetzt gerade ein bisschen die verkürzten Bereiche, Bein, Bizeps und Gluteus oder auch Hüftbeuger. Das sind so, ja, auch typische Bereiche, wo man gerne mal eine Verkürzung generiert über Jahre. Und so sieht es im Endeffekt aus. Das heißt, 2 bis 3 Mal die Woche habe ich so einen wirklich fixen Dehn-Part inbegriffen in meiner Routine. Und an diesen Tagen mache ich gerne auch noch direkt nach dem Dehnen dann mit der Faszienrolle, mit der Black Roll, einfach ein bisschen bearbeite ich die Faszien und Verklebungen. Und da halt auch, muss ich sagen, ganz speziell bei mir in den Beinen, also auch in den Waden und im Oberschenkel. Das sind so meine Hauptbereiche. Das heißt, da rolle ich mich dann nochmal so 10 Minuten etwa. Und dann habe ich auch an diesen Pausentagen ein kleines Sportprogramm sozusagen. Ja, so sieht es aktuell aus. Kann ich auch nur empfehlen. Ich meine, wenn man ja so schon beim Krafttraining zwischen 1,5 bis 2 Stunden Zeit investiert, dann ist es ganz schön, an den Pausentagen diese Mobility reinzubauen. Das passt dann im Endeffekt gut zusammen.
Ich habe da auch noch ein Beispiel zum Thema Dehnen. Und zwar hatte ich Ende letztes Jahr oder so Oktober, September letztes Jahr, hatte ich mal so im rechten Knie so richtige Schmerzen. Also beim Treppenstufenlaufen oder so habe ich das schon gemerkt, hat es wehgetan. Und ich habe halt gedacht, da wäre irgendwas mit dem Knie wäre kaputt oder so. Und dann bin ich aber aus dem Studio eben auf die Idee gekommen, dass das vielleicht daran liegt, weil die Muskeln verkürzt sind im Oberschenkel. Und dann habe ich eben angefangen, da quasi die Vorderseite vom Oberschenkel zu dehnen, die Rückseite vom Oberschenkel zu dehnen, die Wade zu dehnen. Und dadurch ist es viel besser geworden. Dadurch sind die Schmerzen komplett weggegangen. Und das war also wirklich ein richtig guter Tipp. Der war Gold wert. Danke Marco an der Stelle. Mittlerweile ist es wieder einwandfrei und keine Schmerzen mehr im Knie. Also bin ich echt sehr happy damit und da habe ich selber jetzt quasi halt mal gemerkt, welche Auswirkungen das haben kann, wenn man eben unflexibel ist.
Ja, echt ein guter Punkt. Und ich weiß nicht, bei uns irgendwie so in dem Sport, also ich will da jetzt nicht irgendwie so für mehr sprechen, man kann ja immer nur für sich selbst sprechen, aber ich hatte das Thema auch schon mit ganz vielen anderen Athleten und Trainierenden im Studio, die da echt, sagen wir mal so, fleißig 5 bis 6 Tage im Studio Vollgas geben, viele Stunden schweres Krafttraining machen und es total lieben und das Thema Dehnen und flexibel bleiben, Mobility, kommt halt da einfach viel zu kurz. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine, ich nenne es jetzt mal Bodybuilder-Krankheit und ja, da muss man einfach echt aufpassen, dass man da nicht reingerät, sondern wirklich einfach das Ganze auch wieder halt als Routine fix einbaut, dann macht man es einfach auch dauerhaft, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel Freude macht, mir jetzt zumindest, wie jetzt irgendwie ein schweres Krafttraining.
Ja, also dehnt euch. Okay, einen wichtigen Baustein haben wir da so ein bisschen besprochen, so wie wir es oder wie du es jetzt auch machst.
Ja, voll. Und was ich auch noch anfügen möchte, man kann da ruhig auch einfach mal eine Yoga-Einheit machen. Also habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, muss ich natürlich auch sagen, aber
Noch nicht so oft oder noch nicht gemacht?
ich sag mal, Yoga-Einheit jetzt in der Gruppe noch gar nicht gemacht, tatsächlich. Außer in der, ich glaube, dritten oder vierten Klasse, in der Montessori-Schule. Jetzt wissen alle, dass ich auf der Monti war, so wie wir die nennen. Und da habe ich ja, so einen kleinen Yoga-Workshop mitgemacht. Okay, kurze Info am Rande. Nein, aber ansonsten Yoga, das sind ja ganz viele Übungen mit dabei, die wirklich sehr ähnlich sind wie die, die ich jetzt zum Beispiel mache von meinem Dehnprogramm. Also das heißt, es ist jetzt einfach so ein Tipp von mir, was ich jetzt auch nicht selber ständig mache, aber ihr könnt euch auch, wenn ihr zum Beispiel keine Dehnübungen wisst oder Übungen, die dafür gut sind für die Mobility, dann geht auf YouTube und zieht euch mal ein Yoga-Training rein, eine halbe Stunde, und macht das mal unter Anleitung. Das ist wirklich super für uns Sportler, definitiv. Ja.
Okay, sehr cool, Johanna. Jetzt ist meine Frage, welche Dinge kannst du denn sonst noch so für die Regeneration empfehlen, was du auch selber vielleicht machst oder auch Sachen, die du jetzt selber nicht machst, aber die du halt so mitkriegst aus deinem Umfeld, um die Regeneration zu unterstützen und auch um Verletzungen vorzubeugen?
Also fangen wir mal an beim Thema Massagen und auch Physiotherapie, manuelle Therapie. Also Massagen, boah, definitiv eine sehr gute Sache. Kann man sich auch echt mal gönnen. Das ist ja Gold wert, auch natürlich gerade für die Muskulatur. Dann natürlich auch Physiotherapie, meine ich, manuelle Therapie, da läuft ja sehr vieles darunter, aber auch da, gerade vielleicht bei Stellen, die ja stark vielleicht verhärtet sind, oder wenn man halt irgendwie wirklich merkt, dass man da schnell Probleme hat oder zum Beispiel eben nicht so gut regeneriert, dauerhaft starken Muskelkater hat, so dann da wirklich einfach mal zum Physiotherapeuten gehen und da, wenn man es jetzt nicht vom Arzt verschrieben bekommt, einfach auch mal was rein investieren, weil es ist halt einfach wirklich sehr viel wert, und es wird sehr viel bringen, auf jeden Fall dann. Ja, ich meine, da gibt es ja genügend Beispiele von Bodybuildern, die das wirklich dauerhaft im Endeffekt machen. Und das finde ich, die Massage kommt natürlich auch der Therapie beim Physiotherapeuten dann schon auch nahe, je nachdem, was man halt da mit erreichen möchte. Dann Yoga hatte ich gerade schon erwähnt. Super Sache, ganz klar. Ab und zu mal ein Yoga-Workout, das ist beim Thema flexibel bleiben mit Sicherheit genau das Richtige. Dann Black Roll hatte ich auch schon erwähnt. Faszientraining, super. Einfach auch, ja, um die Verhärtungen zu lösen, um natürlich auch die, ja, Durchblutung anzuregen. Also einfach eine ganz feine Sache. Eigentlich ein Muss für jeden Bodybuilder. Dann so eine Massagepistole wäre auch noch eine Idee. Haben ja auch viele in dem Sport, die immer mit Massagepistolen arbeiten oder sich auch bearbeiten lassen. Dann gibt es noch auf jeden Fall als Tipp von mir die kalte Dusche. Die ist auch ganz speziell natürlich sehr gut fürs Bindegewebe und Gewebe an sich. Also ich mache das jetzt auch schon seit einigen Wochen, eigentlich täglich, muss ich sagen, immer wenn ich mich dusche, gerade am Ende, dass ich dann wirklich mal so ein paar Wechselduschen mache zwischen kalt-warm. Und wenn ihr es schafft, könntet ihr das natürlich beim ganzen Körper machen. Wenn euch das zu unangenehm ist, dann ab der Hüfte nach unten, gerade für die Beine. Und jetzt gerade bei den Mädels, Thema Gewebe, ist es oft so ein Thema. Kann ich es echt empfehlen, diese kalten Duschen. Das ist wirklich Gold wert. Und natürlich hat es verschiedenste Effekte noch, auch generell für die Gesundheit sehr, sehr viel positive Effekte. und aber da auch Thema Regeneration und Gewebe ganz vorn mit dabei von mir als Tipp. So, und dann haben wir auf jeden Fall noch das Standard-Cardio fürs Herz-Kreislauf-System. Hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Das ist ja total wichtig. Ich sag mal so, auch in der aktuellen Phase, wo ganz viele Leute ja wirklich den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und im Homeoffice sind und sich vielleicht noch weniger bewegen, wie sie es eh sonst schon tun, wenn sie halt irgendwie einem Job nachgehen, der halt vorwiegend im Büro stattfindet oder viel im Auto sitzen oder so, dann ist es total wichtig, da einfach Cardio fürs Herz-Kreislauf-System einzubauen. Und ja, dann komme ich noch zum Tipp Badewanne, auch mega gut, eine heiße Badewanne. Ja, die entspannt natürlich total gut, auch die Muskulatur. Sauna ist natürlich auch eine Sache, die ich ganz gerne mache, definitiv. Freue ich mich auch schon drauf, wenn die Saunalandschaften wieder aufhaben werden. Und Sauna, Wellness, auf jeden Fall sehr gut auch für die Regeneration. Dann kommen wir noch zum Thema Supplemente. Es gibt natürlich auch wirklich Supplemente, die ich empfehlen kann, die nochmal die Regeneration natürlich um ein Vielfaches fördern. Und gerade wenn wir hier im Leistungssport sind oder auch von Leuten sprechen, die wirklich sehr den Sport wirklich sehr akribisch betreiben, da ist es ultra wichtig, da einfach auch nochmal die richtigen Supplemente als Unterstützung zu sich zu nehmen. Und zwar gerade zum Thema Regeneration unbedingt Omega-3. Wir wissen es alle, wir kriegen im Endeffekt nicht genügend von den Fett, von den guten Fetten und Fettsäuren zu uns. Also ich sprich durch Fisch, roten Fisch oder halt auch Nüsse, Avocado und sowas, okay. Aber das ist im Endeffekt eigentlich nie ausreichend gedeckt und da können wir eigentlich kaum, da kommen wir eigentlich kaum drum rum, so möchte ich sagen. Das heißt Omega-3 unbedingt ganz, ganz essentiell und im Endeffekt nicht mal nur für jeden, der in dem Sport aktiv ist, sondern für jedermann einfach ganz arg wichtiges Supplement. Am Abend nehme ich das, kann ich auch noch dazu sagen. Dann kommt natürlich Kurkuma mit dazu. Ist auch für die aktive Regeneration definitiv nochmal ein guter Tipp. Auch abends vor dem Schlafengehen nehme ich das. Zink, Magnesium natürlich, auch da unbedingt nicht sparen am Magnesium. Damit meine ich, also nimmt auf jeden Fall nach dem Krafttraining mindestens 500 Milligramm Magnesium zu euch und am besten auch nochmal vorm Schlafen gehen. Dann haben wir wichtige Vitamine oder ein Multivitaminkomplex. Ultra wichtig, gerade jetzt zum Beispiel Vitamin D, da mangelt es uns eigentlich fast jedem, weil wir nicht genügend davon haben und auch natürlich jetzt in den kalten Monaten umso wichtiger, das auch nochmal zusätzlich mit zu supplementieren, Vitamin D und K2. Dann auch Ashwagandha, ultra wichtig für die Regeneration, im besten Falle direkt nach dem Training und auch nochmal vorm Schlafen gehen. Calcium, auch immer sehr hilfreich, haben viele auch einen Calciummangel und dann haben wir noch das Thema Kollagen. Finde ich auch sehr wichtig, wird auch tatsächlich unterschätzt, muss man sagen. Wir hatten es vorhin, das Thema Gewebe. Man kann auch dazu sagen, beim Thema Kollagen, also der menschliche Körper besteht zu 30% aus Kollagen und das ist im Endeffekt auch eins der am häufigsten vorkommenden Eiweiße im menschlichen Organismus. Und dementsprechend ist es halt auch ein großer Bestandteil vom Bindegewebe und natürlich auch von Haut, Haaren, Nägeln, Sehnen und Bändern. Und da ist es dann eben einfach total wichtig, dass wir da genügend von haben. Und wenn da eben ein Mangel besteht, dann ist es definitiv nochmal wichtig, da das entsprechend zu supplementieren. Und das Ganze auch beim Thema Gewebe, weil du es vorhin hattest, da kann man natürlich dann auch nochmal etwas unterstützen mit dem richtigen Kollagenprodukt. Und vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen bei Männern, Lukas, gerade das Thema Dehnungsstreifen. Ich meine, es gibt es ja auch bei Frauen. Oft hört man es immer im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Aber auch, wenn jetzt jemand halt einfach mal viel zu oder abgenommen hat, dass sich das Gewebe einfach stark ausgedehnt hat und die Haut und dann halt Dehnstreifen zustande kommen. Das gibt es ja bei Männern ganz oft, wenn die halt Muskulatur aufbauen, ne, weil sich dann ja die Haut auch stark dehnen muss.
Ja, auf jeden Fall kennt sicherlich der ein oder andere, dass es quasi so wie so Hautrisse ein bisschen gibt, gerade halt an sensiblen Stellen, wo halt quasi das Wachstum besonders drunter, wenn man mal zum Beispiel fett war und dann schlank wird oder wenn man Muskeln aufbaut zum Beispiel, dann kann es so im Bereich Schulter, Achsel zum Beispiel kommen, auch an den Beinen, am Gluteus und so. Ich selber habe auch ein paar so Hautrisse oder Dehnungsstreifen unter der Achsel oder im Achselbereich, Brustbereich so. Ja, und was kann man da machen? Also so richtig was dagegen machen kann man nicht. Wenn die Dinger da sind, sind sie da. Man kann ins Solarium gehen, wenn Solarien aufhaben, dann sieht man es nicht ganz so arg. Aber letztendlich, ja, seht es auch ein bisschen jetzt, vor allem natürlich die Männer, wenn es vom Muskelaufbau kommt, seht es ein bisschen vielleicht auch als den Lohn von der harten Arbeit halt, ne? Und letztendlich, da kann keiner was dazu, der hat nichts falsch gemacht, wenn jemand Dehnungsstreifen hat, weil er Muskeln aufgebaut hat. Sondern das ist auch einfach eine Sache von der Veranlagung halt, ne? Manche Leute haben da eine Veranlagung, dass sie leicht anfällig sind für so Dehnungsstreifen und andere haben das halt nicht. Also von daher würde ich mir da jetzt einfach nicht so viele Gedanken drüber machen, sondern das letztendlich einfach akzeptieren, so wie es ist und damit leben und vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf sein.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe auch schon Mädels kennengelernt, die auch so, ja, richtige Dehnungsstreifen hatten, am Oberschenkel zum Beispiel oder, ja, also speziell Oberschenkel oder Bauch halt und da ganz arg drunter gelitten haben. Aber das ist halt im Endeffekt so eine Sache, je nachdem, ob das jetzt dadurch kommt, dass man halt dann entweder wirklich mal schon einen dicken Bauch hatte im Sinne von, dass man schwanger war, dann weiß man ja auch genau, woher es kam. Dann ist es ja irgendwie auch was Schönes so, weil man weiß, warum das halt so ist. Und dementsprechend finde ich es auch irgendwie so überhaupt gar nicht schlimm, wenn man jetzt Dehnungsstreifen hat, ne? Und im Sinne vom Muskelaufbau, wie Lukas gerade schon gesagt hat, finde ich, ist es ja auch wirklich irgendwie auch wieder was ganz Schönes, wo man stolz drauf sein kann.
So denke ich auch, ja. Dann würde ich das Thema mal so Regeneration und so ein bisschen zusammenfassen, abschließend. Du hast gesagt, also der Rest-Day ist total wichtig, gehört für dich zu deiner Routine mit dazu, genauso wie der Trainingstag mit dazu gehört. Am Rest-Day gibt es dann auch wirklich Pause, also kein Krafttraining, keine Belastung für den Körper. Und deine Erfahrung ist auch, und auch so ist meine Erfahrung, dass man meistens nach dem Rest-Day dann stärker und mit mehr Energie zurückkommt. Natürlich ist es so, dass man die Pause aktiv nutzen kann, um den Körper bestmöglich vorzubereiten auf die nächsten Einheiten, beispielsweise durch Dehnen, aber auch durch Sachen wie Physiotherapie, Massagen, Sauna, was wir eben jetzt alles besprochen haben. Und zu guter Letzt hatten wir noch, was die Regeneration unterstützt, bestimmte Supplemente, die einfach hier auch der starken Belastung quasi entgegenwirken. Und die dafür sorgen, dass der Körper bestmöglich versorgt ist und geschützt wird vor Verletzungen und unterstützt wird bei der Regeneration. Richtig so?
Absolut richtig. Und wir haben noch einen ganz großen Punkt bei der Regeneration vergessen. Fällt dir der vielleicht sogar ein?
Also ich wollte noch sagen, zum Thema Regeneration auch ganz wichtig ist auch, dass der Kopf regeneriert, also dass man eben nicht sich reinstresst und denkt, boah, ich muss irgendwas machen oder so. Die Johanna hat es zum Beispiel gerne, wenn sie regeneriert, an den Regenerationstagen, da muss immer aufgeräumt werden, da muss geputzt werden, muss irgendein Mist gemacht werden. So. Ich lege mich halt dann auch mal auf die Couch, eine Stunde oder zwei oder drei. Also das tut mir persönlich halt gut. Also auch wenn ich mal quasi die Seele baumeln lasse, so, auch das gehört für mich für einen Regenerationstag dazu.
Ja, also wenn man das kann, ist es definitiv eine gute Sache.
Und wenn man das nicht kann, soll man das lernen halt.
Mir fällt es echt ein bisschen schwer, aber ich gehe dann zum Beispiel gerne einfach mal eine größere Runde spazieren. Das ist für mich dann auch wirklich, wie Lukas es gerade schön gesagt hat, Seele baumeln lassen oder eine Art der Meditation. Ich komme da richtig gut runter in der Natur draußen und das ist für mich auch einfach ein, ja, eine wahnsinnig schöne Sache für so einen Rest-Day, einen großen Spaziergang zu machen zum Beispiel. Und was ich gerade, worauf ich hinaus wollte, was wir vergessen haben, einer der wichtigsten Bestandteile, wenn man sagt, wie kann ich meine Regeneration noch optimieren? Der Schlaf. Also wir haben im Endeffekt das Wichtigste nicht benannt, weil es irgendwie, das ist lustig, weil es im Endeffekt so klar ist, das, was jetzt gar nicht so mit als Extrapunkt mitbenennen. Aber ich möchte wirklich dazu sagen, das war mir noch nicht immer so bewusst, wie wichtig ein gesunder und guter und optimierter Schlaf ist. Und vor allem, dass man ihn optimieren kann und messen kann und dass es einen guten Schlaf gibt und einen nicht so guten Schlaf und einen ruhigen und einen tiefen und was weiß ich, was es noch alles gibt, ne? Ich sag mal so, klar kann man das auch mit einer Fitbit, zum Beispiel, wie ich das jetzt habe, aufzeichnen, dass ich dann sehe, wie lange habe ich geschlafen, wie lange war ich in der Tiefschlafphase und so weiter. Das ist ganz cool, um da einfach auch mal so ein bisschen sich tiefergründig mit dem Thema Schlaf zu befassen. Was für Schlafphasen gibt es? Und hat man dann selber eigentlich gerade einen ruhigen oder einen eher unruhigen Schlaf? Und das fand ich schon sehr spannend. Und so bin ich auch ehrlich gesagt so zu meinem optimalen Schlafrhythmus gekommen, weil das muss man ja auch erstmal rausfinden. Da ist ja jeder Körper komplett anders so. Also der eine braucht halt 8 Stunden Schlaf mindestens, um richtig erholt zu sein. Und der andere, bei dem reichen halt wirklich 6 Stunden Schlaf und der ist topfit, ne? Und alles, was über 6 bis 7 Stunden ist, da ist er eher geräderter. Und also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen der Schlaf, den sollten wir nicht unterschätzen. Und ja, ist einfach eins der allerwichtigsten Punkte beim Thema Regeneration, ne?
Auf jeden Fall, da hast du recht. Gut, dass du noch dran gedacht hast. Okay, perfekt. Dann gehen wir mal auf unsere Fragen, die wir bekommen haben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Die eine Frage deckt sich sogar ein bisschen mit dem, was wir schon besprochen haben, Johanna. Und zwar ist die Frage, wenn jemand stark abgenommen hat, also in dem Beispiel war es von 70 auf 60 Kilo, welche Supplemente unterstützen das Gewebe da dabei?
Okay, also im Endeffekt, ich kann es fast nur wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe: Omega-3, Zink, Magnesium, Calcium, Mineralstoffe, also Vitamine, natürlich auch nicht zu vergessen. Dann Calcium, hatte ich gerade schon gesagt. Kollagen, klar, wäre jetzt nochmal explizit zum Thema Gewebe, Bindegewebe. Und jetzt möchte ich aber ganz wichtig auch hier anfügen, gerade auch Tipps, wenn jetzt jemand wirklich viel Gewicht verloren hat und das Gewebe ist und die Haut, viel überschüssige Haut ist da, die einfach nicht fest ist, was ja ganz logisch dann ist, ne? Das ist wirklich ganz arg wichtig, dass man dann auch Muskeln aufbaut, genügend Proteine zu sich nimmt. Ich meine, Zellen, der Körper besteht aus ganz viel Proteinen, logisch. Das heißt, Protein brauchen wir sowieso, um halt die Zellen wieder aufzubauen. Und natürlich auch, wenn wir einen Muskelaufbau generieren, dann wird ja auch das Gewebe wieder fester und die Haut dementsprechend auch fester. Also das spielt da schon stark mit rein, ne? Klar, wenn jetzt jemand wirklich ganz arg viel abgenommen hat und sehr viel überschüssige Haut da ist, dann ist es schon einfach ein langer Prozess. Aber das ist es halt und da muss man geduldig sein und das spielt definitiv da auch eine große Rolle. Also da auch Muskelaufbau, Krafttraining betreiben, nicht hier irgendwie nur Cardio oder irgendwas in die Richtung machen, sondern wirklich schweres Krafttraining, Muskelaufbau und die Haut wird dadurch dann auch wieder fester.
Ganz wichtig, gerade bei Frauen, da kommt oft so im Fitnessstudio die Aussage, oh, ich will aber keine Muskeln aufbauen und so. Also, ey, Mädels, nur weil ihr jetzt gerade mal eine Hantel in der Hand habt, werdet ihr nicht gleich aussehen wie irgendein krasser männlicher Bodybuilder oder so. Leider ist es nicht so. Es wäre schön, wenn es so wäre.
Das ist echt witzig, ja, weil das ist so oft passiert, als ich auch noch selber quasi Termine im Fitnessstudio gemacht habe mit Mitgliedern. Da ist es ganz oft mit Mädels oder Frauen der Fall gewesen, die dann mir erzählt haben, aber bloß nicht zu viel, auch für den Oberkörper. Ich baue so schnell Muskulatur auf im Oberkörper und dann sehe ich aus wie so ein Kerl und so richtig massiv. Und ich dachte mir nur so, also das wäre richtig schön, wenn das so wäre, ne? Da würden wir alle rumlaufen, halt einfach top trainiert. Und das ist einfach, ja, Mädels, absoluter Mythos.
Passiert nichts.
Da haben wir nicht genügend Testosteron in uns.
Okay, sehr gut. Zweite Frage, Johanna. Und zwar ist die Frage, welche Empfehlungen und Tipps hast du zum Thema Gürtel beim Training?
Auch ein guter Punkt. Da empfehle ich auch direkt an der Stelle, hört euch mal eine unserer ersten Folgen an. Wir haben da mal sehr ausführlich über das Thema Waist-Trimmer oder Gürtel geredet. Jetzt ist hier die Frage vom Thema Gürtel. Definitiv beim Krafttraining, gerade bei Grundübungen und schweren Übungen und auch schwerem Training, ein Gewichthebergürtel. Sehr, sehr zu empfehlen. Klassischer Gewichthebergürtel gibt es auch für Mädels in kleineren Größen. Der soll schon ruhig schön fest sein, sodass er euch gut im Rumpf stabilisiert und die Wirbelsäule einfach stützt und ja, ganz, ganz zu empfehlen. Und dann komme ich direkt natürlich zum Thema hier. Waist-Trainer ist natürlich dann ähnlich wie ein Gewichthebergürtel, nur dass der einfach nochmal ein bisschen besser sich anpasst an die Taille, an die, ja, an den Rumpf sozusagen. Der ist halt sehr, sehr fest natürlich und da gibt es auch diese Waist-Trimmer, wie ich sie empfehlen kann und auch selber trage, die wirklich in der Lendenwirbelsäule am Rücken hinten einfach nochmal so eine richtige Stütze haben und sehr feste sind und dadurch einfach auch den Rumpf bestmöglich stabilisieren bei schweren Krafttrainings oder Übungen wie zum Beispiel Kreuzheben, gestrecktes Kreuzheben, Kniebeuge, Ausfallschritte und so weiter. Also das kann ich definitiv empfehlen. Zudem ist natürlich so ein Waist-Trimmer immer gut, wenn ihr gerade auch Grundübungen gerne und viel macht, dann ist es ja oft so, dass der Rumpf, dadurch, dass der ja viel stabilisieren muss, dass wir da dann auch gerne an der Seite Muskulatur aufbauen, dadurch die Taille breiter wird. Und das wollen wir ja oft nicht, wenn es uns ums Optische geht, gerade in unserem Sport, Bodybuilding, wenn wir davon reden, dann hilft auch dieser Waist-Trimmer, die Taille natürlich etwas schmäler zu halten. Ne? Also demnach, ich kann hier Marken natürlich auch empfehlen, auf jeden Fall die Marke S-Shaped. Gibt es an der Stelle, muss ich natürlich kurz Werbung machen für meinen neuen Sponsor NP Nutrition bzw. Power Stage. Da könnt ihr den S-Shaped Gürtel auch erwerben. Und den gibt es wirklich auch in verschiedenen Größen. Und da könnt ihr gucken, was sind eure Umfänge in der Taille. Und demnach, der passt sich dann wirklich so gut an. Und das ist echt eine richtig, richtig feine Sache. Also nur zu empfehlen. Bei Mädels, aber genauso auch bei Jungs.
Ja, ich selber trainiere auch mit Waist Trainer, Trimmer. Jetzt, ich habe den immer frühst beim beim Cardio habe ich den an und im Training selber. Sonst den Tag über habe ich ihn nicht an, aber eben, wie gesagt, zu den zwei Zeiten schon.
Direkt an der Stelle mal an dich, du bist ja ein Mann. Und da kam, ich weiß nicht, bei mir zu Beginn, wo ich diesen Waist Trainer immer getragen habe, von vielen Männern immer die Frage, ja, braucht es auch einen Mann? Und da scheiden sich ja echt die Meinungen stark. Du hast jetzt gesagt, du trägst den auch wirklich beim Cardio und im Training. Was sind denn so die Unterschiede, die du feststellst, seitdem du den Waist-Trainer trägst?
Ja gut, also jetzt abgenommen habe ich so oder so, ne? Aber also ich habe schon das Gefühl, dass er schon dafür sorgt, dass die Taille schmal bleibt. Und ich glaube jetzt zumindest nicht, dass es mich schlechter macht. Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Der Bauch ist schön flach, die Taille ist schön flach. Und das ist ja jetzt gerade halt bei Männern wichtig, die halt viel auch für die Beine machen, Kniebeuge, Beinpresse und solche Sachen, weil das ja letztendlich auch alles auf den Rumpf mitgeht und da auch dafür sorgt, dass er breiter wird und ich damit einfach den Rumpf und die Hüfte ein bisschen schmal halten kann so. Und also ich sehe auch viele Profi-Bodybuilder, die einen Gürtel anhaben. Also ist überhaupt nichts Unnormales oder so. Also es ist schon unnormal, wie viele in unserem Sport, aber es ist jetzt nichts Unnormales, dass ein Mann in dem Sport so einen Gürtel trägt.
Ja, hat ja auch sehr viele weitere Nebeneffekte, also positive Nebeneffekte, warum man den trägt. Und ich sag mal, ganz wichtig, gerade weil jetzt die Frage gekommen ist, achtet darauf, dass ihr bei manchen Übungen, also es gibt wirklich Übungen, da stört der sehr. Macht die dann ab, wenn der Gürtel euch stört, wenn der so einschneidet oder ihr merkt euer Bewegungsablauf. Ich mache jetzt ein Beispiel, gestrecktes Kreuzheben. Wenn ihr da irgendwie nicht mit dem Gürtel, wenn es nicht passend ist und der schneidet euch irgendwie oben oder unten rein in den Rumpf, behindert euch einfach bei der Übungsausführung, dann macht den weg. Oder auch gerade beim Bauchtraining oder so. Also das ist natürlich klar, Beine heben, Crunches, macht den Gürtel natürlich weg. Das ist nicht bei jeder Übung optimal. Und da gibt es halt auch, natürlich jeder Körper ist wieder anders. Müsst ihr mal gucken bei dem S-Shaped, welcher euch da gut passt. Weil manche haben dann einfach einen eher kürzeren Rumpf so. Dann braucht er da vielleicht einen anderen Schnitt. Aber in der Regel echt nur zu empfehlen, ja.
Okay, nächste Frage ist jetzt alles ein bisschen natürlich, also nicht so strukturiert durcheinander, aber ist auch eine spannende Frage. Und zwar, wie sieht deine Tagesroutine aus? Ohne jetzt, wenn wir Corona haben, so, also alles so in Bezug auf Training, Arbeit, Meal Prep, Essen, Aufstehen, Schlafen. Wie schaut's da aus, Johanni? Ja.
Okay, coole Frage. Und ich würde auch direkt zu Beginn sagen, ob Corona oder kein Corona, das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Es ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Natürlich gibt es bei mir auch mal Unterschiede von den Wochen, aber ansonsten ist die Tagesroutine, wenn wir jetzt mal auf den Durchschnittsalltag gehen, immer relativ identisch. Ich stehe zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr auf, mache dann jetzt zum Beispiel, wenn ich Cardio habe, mein Cardio-Training direkt auf dem Ergometer oder auch draußen joggen oder schnellen Spaziergang. Dann mache ich mein Low-Pressure-Fitness-Training, sprich etwa so 15 Minuten. Dann mache ich meine Morgenroutine, ich sag mal die Vorbereitung für meinen Tag, wo ich eine Morgenroutine mache, die nicht sportlich ist, sondern eher für den Kopf so. Manchmal ist mit einer Meditation verbunden oder quasi so ein kleines Ritual, zum Beispiel, wo ich mir ein paar Fragen stelle und die beantworte und wie ich so meinen Tag mir vorstelle. Und dann schreibe ich mir meistens auch schon direkt so ein paar Vorhaben für den Tag auf oder eine To-Do-Liste. So, dann Frühstück und Meal Prep ist eigentlich dann schon gemacht. Das ist in der Regel meistens abends der Fall. So, dann beginne ich mit der Arbeit, je nachdem, ob Termine außerhalb sind oder dann eben auch aus dem Homeoffice. Wenn es außerhalb ist, dann bin ich manchmal auch einiges im Auto unterwegs. Ja, und dann ist es so, dass ich meistens gegen abends, in den Abendstunden im Training bin. Ich sag mal, manchmal ist es auch so, dass ich dann mal zwischen dem Tag mein Training absolviere und danach dann noch arbeite. Also das kann auch mal sein. Ja, aber in der Regel gehe ich meistens abends ins Training und muss auch sagen, da bin ich am leistungsstärksten. Und dann, ja, zwischendurch halt meine Mahlzeiten, die ich zu mir nehme. Und dann abends gibt es noch den Meal Prep für den nächsten Tag, wobei ich mir gerne am Wochenende auch schon mal für 2-3 Tage so die Haupt- und Basic-Mahlzeiten vorbereite, dann habe ich eigentlich nur noch so für den nächsten Tag irgendwie das Frühstück vorzubereiten oder die, keine Ahnung, 1 oder 2 Zwischenmahlzeiten, genau. Ja, und dann ist es im Endeffekt so, dass der Tag eigentlich schon gar nicht mehr so lang ist. Es ist meistens dann schon sehr spät abends. Und so ist meine Tagesroutine. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Fällt dir irgendwas noch ein? Ich meine, ich mache dann gerne ja noch einen Spaziergang, auch gerne mal abends. Das ist dann wirklich manchmal auch zu später Stunde. Wenn wir keine Ausgangssperre haben, dann ist das auch mal nach 21 Uhr. Und Und dann, ah ja, weil da auch Schlafzeit mit in der Frage mit drin stand, genau, ich gucke, dass ich eigentlich so Richtung 23 Uhr dann auch in den Bed-Style-Modus gehe oder wie man es nennen möchte und dass ich da dann ja auf den Weg ins Bett gehe, lese dann immer noch ganz gerne abends und dann werde ich so schnell müde, dass ich meistens dann zwischen 23 und 24 Uhr wirklich auch schon schlafe. Ja.
Ich denke, gerade bei so einem bei so einer Tagesroutine ist es jetzt gerade in der Prep halt auch total wichtig, dass das möglichst gleichmäßig ist, ne? Dass du möglichst immer zur gleichen Zeit aufstehst, zur gleichen Zeit schlafen gehst, zur gleichen Zeit deine Mahlzeiten hast, zur gleichen Zeit dein Training hast, einfach um dem Körper da die Routine zu geben, die er braucht, um sich halt optimal in dem Umfeld entwickeln zu können, in dem schon ja anspruchsvollen Umfeld für den Körper. Der will ja nicht dahin, der will ja nicht mit 5% Körperfett rumlaufen und übelst muskelbepackt so. Und da unterstützt es halt, wenn man wirklich immer zur gleichen Zeit ins Bett geht, immer zur gleichen Zeit aufsteht, auch am Wochenende und eben wirklich schaut, dass da die Routine auch passt.
Voll, also du sagst es auch am Wochenende, es ist klar, wenn man jetzt mal wirklich merkt, der Körper braucht einfach mal eine Stunde länger Schlaf, dann kann man die dem Körper ja ruhig geben am Wochenende, wenn das machbar ist. Ne? Es sollte dann auch wirklich so sein, das ist ja wichtig. Aber ich merke halt und ich stelle auch fest, dass wenn es irgendwann eine Routine geworden ist, dann wacht der Körper auch ohne Wecker alleine um die Uhrzeit auf. Das ist einfach so. Also da braucht es nicht draußen hell sein, sondern der Körper ist dann einfach wach, weil man hat dann eben diese Routine und dann ist man aber auch abends dann um 23 Uhr einfach platt und müde und das ist aber auch gut so und dann kann man auch gut einschlafen und hat dann auch echt einen guten Schlaf, einen tiefen Schlaf und auch einen erholsamen Schlaf und so ist man dann auch früh sehr, sehr früh einfach dann wieder fit und kommt schnell wieder in Gang und ja, Routinen sind einfach das A und O. Also ich finde es, ja, es ist was ganz Essentielles, was wir brauchen, ja.
Okay, perfekt. Nächste Frage ist, welche Tipps und wichtige Dinge hast du für die Zusammenarbeit mit einem Prep-Coach?
Die Frage ist komplex, finde ich irgendwie. wir hatten auch schon mal eine Folge, wo wir ganz viel über dieses Thema gesprochen haben. Deshalb, ich gehe jetzt mal nicht zu tief drauf ein, möchte sie aber natürlich schon gerne so beantworten, dass die Person, die sie gestellt hat, auch eine Antwort bekommt. Also Tipps für eine Zusammenarbeit mit einem Prep-Coach. Das Allerwichtigste für mich ist, dass der zwischenmenschliche Part stimmt. Also dass ihr irgendwie die Person riechen könnt, nenne ich es jetzt mal, und genauso auch andersrum, dass euer Coach euch sympathisch ist und auch andersrum, dass euer Coach auf euch eingeht, dass der, ja, auf euch eingeht im Sinne von eure Bedürfnisse kennt, wie ihr funktioniert, wie ihr drauf seid, was euch wichtig ist, wie ihr euch am besten anpacken darf, wie ihr euch motivieren lasst. So, es gibt Menschen, die können angetrieben werden, indem man ihnen halt wirklich knallhart sagt, so, ey, du siehst scheiße aus, da muss einiges noch passieren, so, dann sind die hochmotiviert und dann gibt es genauso Personen, wenn du das denen so sagst, die sind in Grund und Boden total traurig und demotiviert und zerstört und da geht dann gar nichts mehr und dann sind die komplett gehemmt, so. Also ich finde, der Coach, der sollte das schon irgendwie euch so gut kennenlernen dürfen, dass er weiß, wie er euch anpacken sollte. So, dann sollte natürlich der Prep-Coach einfach ehrlich sein, ganz arg wichtig. Und die Zusammenarbeit sollte irgendwie total, ja, ehrlich und konstruktiv sein und offen natürlich. Und es sollte einfach eine gute Kommunikation stattfinden. Und das sind zu mir erstmal die wichtigsten Punkte. Dann sollte natürlich das Ziel klar sein, sodass euer Prep-Coach genau weiß, wo wollt ihr hin. Und ja, das ist im Endeffekt, dass man aufs gleiche Ziel hinarbeitet. Das ist natürlich ganz wichtig. und die gleichen Intentionen auch verfolgt. Und der Prep-Coach, ja, sollte im Endeffekt auch definitiv wissen, was euch auch wichtig ist. Also die Erwartungen beidseits sollten klar formuliert sein an die Zusammenarbeit. Das finde ich sehr wichtig. Das kommt auch oftmals zu kurz. Führt dann vielleicht zu einem Problem, weil dann die eine Seite sagt, ach, irgendwie hat er mir nur da diesen Plan geklickt und gar nichts dazu gesagt. Naja, vielleicht habt ihr ja gar nicht gesagt, dass ihr irgendwie noch mehr Infos dazu braucht. Ne? Also dementsprechend meine ich, Erwartungshaltung beidseits sollte klar formuliert sein. Und dann sind es für mich schon natürlich die wichtigsten Dinge. So sollte harmonieren. Und ja, auf jeden Fall, was ich da noch anfügen möchte, ist das Thema Online-Coaching, weil ja ganz oft, oder ganz oft habe ich es halt schon gehört, so ja, aber wie funktioniert es denn, wenn jetzt der Coach quasi den Formcheck nur online macht, so, das kann doch gar nicht funktionieren und so. Also ich kann euch jetzt sagen, ich mache das ja jetzt seit gut 5 Monaten mit meinem Coach und es stellt überhaupt gar kein Problem dar, ganz im Gegenteil, es funktioniert wunderbar und der Coach muss jetzt nicht unbedingt ums Eck sein und ich sehe da überhaupt kein Problem, wenn man einen Coach hat, der vielleicht auch in einem anderen Land lebt oder so. Also in Zeiten, wie wir sie aktuell haben und Zeiten der Digitalisierung, funktioniert das sowieso natürlich. Und ja, man kann ja auch beim Thema Maße zum Beispiel mit Maßband arbeiten und dann hat man auch die Bilder oder auch ein Video von der Form, das Gewicht und demnach kann man das wunderbar auch online verfolgen. Und die Zusammenarbeit kann demnach auch online sehr gut funktionieren. Da an der Stelle möchte ich dich noch kurz fragen, Lukas, kannst du auch was dazu sagen beim Thema so wichtige Tipps und Punkte beim Thema Prep-Coach?
Jo, auf jeden Fall. Ich habe jetzt im Unterschied zu dir den Clemens Folge Nummer 3 als Coach, so wen es interessiert, wie gesagt, Folge 3 war der Clemens zu Gast bei der Johanna, mit dem wir ja auch schon sehr lange zusammenarbeiten und das auch mehr wie jetzt nur ein Coach ist, sondern wir sind ja auch wirklich eng befreundet. Ich kann mir, ich sehe aber auch bei dir, dass es online genauso möglich ist und natürlich, was mir halt jetzt gut gefällt mit dem Clemens, der weiß auch jetzt zum Beispiel, wie ich funktioniere, ich brauche halt jetzt eine andere Ansage, zum Beispiel wie eine Johanna. Da kann ich sehr gut oder sehr viel damit anfangen. So. Also von daher kann ich eigentlich das nur unterstreichen, was du sagst. Die persönliche Basis muss passen. Die Checks sollen motivieren, sollen keine Angst auslösen. Und der Coach muss natürlich wissen, wie und wo ihr euch wo er euch abholen soll. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, auch ganz wichtig ist immer, wenn ihr euch einen Coach nehmt, dann ist es euer Job, an den Coach ranzugehen. Also es ist nicht die Aufgabe vom Coach, euch zu schreiben, hey, schick mir Bilder oder hey, wann treffen wir uns wieder oder hey, wie geht's dir gerade aktuell, sondern das ist der Job von euch, von demjenigen, der gecoacht wird. Er muss sich die Termine holen beim Coach, er muss die Bilder hinschicken, er muss die Infos weitergeben an den Coach, also so rum läuft es. Das ist eine Bringschuld und keine Hohlschuld vom Coach. So, also ganz wichtig an der Stelle, wenn ihr mit der Erwartung reingeht, der Coach muss euch was bringen, das ist nicht die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung, ihr müsst dem Coach was bringen. So rum funktioniert
es. Absolut schön hast du das auch jetzt noch mit angefügt. Finde ich so einen wichtigen Punkt. Das ist, ich höre es doch immer mal wieder und dann regen sich Leute auf, ja, dieser Coach hat mir das nicht und da hat er mir nur so einen Plan hingelegt und dann sollte ich einfach machen, naja, so ist es halt. Im Endeffekt, was soll der denn mehr machen? So, ihr seid ja diejenigen, die ja dann was tun müsst. So, der gibt euch vielleicht einen groben Fahrplan und führt euch da durch und unterstützt euch in dem Sinne. Aber machen, tun müsst ihr ganz allein natürlich. Und wie der Lukas es schön gesagt hat, ihr müsst ihm natürlich dann auch die Infos liefern und auf den Coach zugehen, wenn irgendwas nicht passt. So, also das ist so wichtig und da, ja. sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen. Und natürlich, was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, ein Coach, gerade ein Prep-Coach bei uns auch in dem Sport, das ist ja wie in einem anderen Sport auch, sollte halt eine gewisse Erfahrung mitbringen, finde ich, im Bereich von dem Sport an sich natürlich, aber auch besten Falle im Coaching mit Athleten. Ne? Und wenn jetzt ihr zum Beispiel jetzt ein Mädel seid und ihr geht zu einem Coach, der halt vielleicht noch nie ein Mädchen vorbereitet hat, so, dann überlegt euch das vielleicht gut. Kann natürlich funktionieren, keine Frage. Aber vielleicht guckt er dann, okay, geht er zu jemandem, der einfach auch schon ein bisschen Erfahrung hat beim Thema Mädels vorbereiten oder so. Also gerade sowas sollte man vielleicht auch noch mit einfließen lassen.
Ja, cool, perfekt. Damit haben wir alle Zuhörerinnen, Zuhörerfragen beantwortet, Johanna. Ich habe sonst auch keine weiteren Fragen mehr. Ich habe nur noch die Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Podcast-Folgen gefallen bei uns, dann gebt uns eine Bewertung im Apple App Store, im Apple Podcast Store. So, da kann man die Folge bewerten, eine kurze Bewertung schreiben. Das hilft uns, dass wir den Podcast ein bisschen bekannter machen. Und bei Spotify, Instagram und so, Facebook freuen wir uns, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr sie hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback gebt, wenn ihr uns eure Fragen schickt, eure Anregungen. Und ansonsten sage ich schon mal Tschüss und das letzte Wort hast wie immer du, Johanni.
Ja, vielen Dank, Lukas, für die tolle Moderation wieder. Vielen Dank an alle, die wieder dabei waren und zugehört haben. Dem ist jetzt eigentlich auch gar nichts mehr zuzufügen. Ich würde mich auch riesig drüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt und gerne auch einfach mal ein paar Themen, Wünsche, Fragen, Anregungen uns zurückspielt. Und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge. Wünsche euch weiterhin die beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.